Wunderbar, man kann mich, glaube ich, hören. Ja, guten Morgen, ich freue mich, euch zu sehen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist, sagen die Lutherischen. Das ist hilfreich, wenn der Geist Gottes mit uns ist und uns an all das erinnert, was Christus uns gelehrt hat. Jesus hat das ja zugesagt, ne? Dass er den Heiligen Geist schicken wird, der die Jünger an alles erinnern soll, was er sie gelehrt hat. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bibel zustande gekommen ist. Ne? Irgendwo mussten sie es ja herhaben und der Heilige Geist hat die Jünger an alles erinnert, was sie mit Jesus erlebt haben und das haben sie weitererzählt und dann haben sie es aufgeschrieben, ein paar Jahrzehnte später. Ne? So ist das gekommen. Und ich hoffe, dass der Geist Gottes auch mich jetzt und euch an manches erinnert, was er uns gelehrt hat und dass er uns vielleicht auch das eine oder andere neu in den Vordergrund rückt. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns leitest, Herr, mit deinem Geist. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du das tust, Herr, dass du uns hineinführst in das Wort Gottes, dass wir das alte Verse, alte Dinge neu erfassen und neu erkennen. Amen. Ja. Achso, ich hole mir mal mein kleines Licht noch. Das hilft mir immer. Wenn man älter wird, dann ist es schön, wenn man so ein bisschen Licht hat. Es hilft gegen den grauen Star. Ne? Kennt sich jemand mit grauem Star aus? Ja. Aber es geht noch. Ich kann noch Auto fahren und auch noch lesen, wenn ich groß genug ausgedruckt habe. Ich möchte Matthäus 16 ab Vers, muss ich mal eben gucken. Ich muss da mal mein Handy nehmen. Genau, eine sehr bekannte Geschichte. Ne? Jesus nach seiner Auferstehung, vorher war das. Dies war die andere Situation. Ich hatte gerade einen kleinen Sprung. Hier ist Jesus mit den Jüngern unterwegs. Wird uns hier berichtet, dass das in der Nähe von Caesarea war. Das sage ich jetzt nochmal. Das ist Matthäus 16. Und dann geht das gleich los ab Vers, da gucke ich gerade noch, ab Vers. Ah ja, 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Das war interessant, ne? Wie modern die damals schon waren. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was sagen denn eure Nachbarn so über Jesus, ne? Was wird denn da so kommen? Kenn ich nicht, nie gehört. Oder vor ein paar Jahren hörte man dann noch öfter, guter Mensch, ne? Religionsstifter, bitte? Will ich nichts drüber sagen auch. Aber vor allen Dingen, wenn einer was drüber sagt, dann sagen die alles Mögliche, ne? Aber Petrus kommt jetzt gleich mit seinem großen Auftritt. Ihr ahnt es schon, ne? Ich weiß auch nicht, wie der dazu gekommen ist, aber Jesus erklärt das gleich. So, sie sagen also, was die Juden damals alle so glaubten. Die glaubten halt das, was sie so gewohnt waren, ne? Die kannten die Propheten und haben dann erwartet, ja, irgendwie muss das Jeremia, Elia oder irgend so einer muss das wieder sein, ne? Oder Johannes der Täufer, wenn sie den noch nicht gesehen hatten. Die haben alles Mögliche geglaubt, aber dann fragt Jesus seine Jünger, da sagt er, er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? So, kannst du diese Frage beantworten jetzt? Lieber Jünger Jesu, schon so lange mit Jesus unterwegs, ne? Und jetzt fragt Jesus dich, was sagst du denn, wer ich bin? So. Und da kann man ja alles Mögliche. Was würden wir denn sagen? Wer ist Jesus für dich? Sohn Gottes, genau. Ja? Mein Retter, mein Erlöser. Viele würden sagen, je nachdem, wie ich bezogen man ist, würde man sagen, das ist mein Retter, mein Erlöser. Das ist der, der dafür sorgt, dass ich ein schönes Leben habe. Ne? Der ist dafür zuständig, dass meine Gebete erhört werden. Ne? Ist ja so. Ich denke, dass es bei den Jüngern auch so ein bisschen so war. War schön, mit Jesus unterwegs zu sein, weil man hat tolle Sachen mit ihm erlebt. Ne? Also Jesus ist zum Beispiel, könnte ich sagen, der ist dafür zuständig, dass ich tolle Sachen erlebe. Ne? Wisst ihr, was ich schon alles erlebt habe in 50 Jahren Gemeinde? Was für tolle Sachen? Echt, von allem. So, was früher toll war, ne, würden heute die Leute sagen, kannst du keinen Hering mehr vom Teller ziehen irgendwie. Ne? Aber es ist immer wieder so gewesen, dachte ich, das ist richtig toll, was ich mit Jesus erlebe. So, aber, ja schön, wohl dem, der das sagen kann, ich habe in meinem Leben tolle Sachen mit Jesus erlebt. Ich hoffe, du kannst das sagen, wenn du schon ein paar Jahre Christ bist. Wow, tolle Sachen. Und hat es mir gut getan, dass Jesus in meinem Leben ist? Gestern Abend im Hauskreis, One House, hat eine Person Jesus in ihr Leben eingeladen, so in der Gruppe. Und da hatte ich so einen Moment, ja, Halleluja. Und dann habe ich einen Moment lang gedacht, oh, weiß sie auch, was sie tut? Und ich habe das dann nochmal kurz ergänzt. Das ist, wenn man Jesus in sein Leben, wen habe ich denn da eingeladen in mein Leben? Ne? Wen habe ich denn jetzt da eingeladen? Ein Lebensverschönerer, einen, der mich endlich frei macht? Ja. Aber ich habe auch den Herrn aller Herren eingeladen in meinem Leben. Ist das so? Den Herrn aller Herren, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, den lade ich mal ebenso in mein Leben ein. Hey Jesus, komm rein, schön, dass du da bist. So kennen wir das ja alle. Die meisten von uns haben das so gemacht. Nicht alle, aber bei den meisten war das so, dass wir ganz arglos, ne? Ja, die wenigsten waren total am Ende. Die meisten Christen, die ich kenne, waren gar nicht völlig am Ende, sondern die waren einfach da, dass ich, oh wow, Jesus, kann ich gut gebrauchen, möchte ich gerne, möchte Christ sein. So, und ja, trotzdem sollten wir wissen, was wir tun, und es ist vielleicht auch gut, nächstes Mal sagen wir es vorher. Ne? Nächstes Mal sagen wir vorher, ja, das ist der Herr der Herren, ne? Den du da einlädst. Du hast jetzt bei dir zu Hause nicht mehr so viel zu sagen, wenn er da ist. Ne? Also, kommt dann schon. Der muss sich gar nicht aufblähen und aufblasen, der Jesus. Ne? Wenn der da ist, dann ändert sich was in deinem Leben, dann passieren irgendwelche Sachen. So, das aber nur am Rande. Die anderen sagen lieber nix, weil das ist ja eh immer falsch. Ne? Kennen wir schon. Wenn wir irgendwie was, ne? Die haben gesagt, da lassen wir mal Petrus oder vielleicht Johannes, aber Johannes hat nichts gesagt, Petrus hat was gesagt. Ne? Der fühlte sich ja immer zuständig, was zu sagen, das kenne ich irgendwie. Also, wenn man immer zuständig ist, die anderen sagen nichts oder einer fragt, Petrus, sag du doch mal, ne? So. Vielleicht haben sie es auch gesagt, Petrus, wir haben Wissen, was sagt man denn da jetzt? Da sagt Jesus, Petrus Folgendes zu Jesus. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus des lebendigen Gottes. Du bist der Christus des lebendigen Gottes. Du bist dieser, auf den alle gewartet haben. Du bist der Erlöser, du bist der Sohn Gottes. Du bist der verheißene Christus, auf den schon seit vielen Hunderten von Jahren hingewiesen wurde, auf unterschiedliche Art und Weise. Dieser Christus des lebendigen Gottes bist du. War klar, mit diesem Wort Christus hat Petrus alles gesagt. Du bist es. Du bist der eine. Und dann antwortet ihm Jesus ganz direkt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wow. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. So. Also Thema meiner Predigt ist, oder ja, das, worum es eigentlich gehen soll, ist die Gemeinde. Ne? Was ist Gemeinde? Was ist die Gemeinde vor diesem Hintergrund? Wir haben ja einen zentralen Vers, und das ist Matthäus 16, Vers 18, ne? Also wir haben den Petrus, der spricht davon, dass er sagt, du bist der Christus, der versprochene Christus. Er sagt ihm im Grunde, du bist der versprochene Erlöser, du bist der Sohn Gottes, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und daraufhin sagt Jesus ihm, und du bist Petrus, ne? Ist das richtig? Du bist Petrus. Du bist Petrus, also der kleine Fels, wird das richtig übersetzt. Du bist der kleine Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. So, was ist der Petrus? Auf welchen Felsen will Jesus seine Gemeinde bauen? Auf den Glauben des Petrus, ne? Auf das Glaubensbekenntnis des Petrus hin. Gott baut nicht auf Petrus, ne? Jesus baut nicht auf Petrus, sondern nennt ihn auch kleiner Fels, ne? Und dann sagt er aber, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Welcher Fels ist gemeint? Das ist erstmal ganz wichtig. Das ist diese Glaubensaussage, das ist auf das, was Petrus dem Jesus zugeschrieben hat. Ich will mal kurz ein paar Sachen aus dem Alten Testament vorlesen, was da über Gott gesagt wird. Wir haben da zum Beispiel im 1. Samuel 2, Vers 2, da heißt es, keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir und kein Fels ist wie unser Gott. Da beschreibt Samuel Gott als den Felsen, ne? Den Einzigartigen, den einzig Stabilen. In Psalm 18, Vers 3 heißt es, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Schutz. Zu ihm werde ich Zuflucht nehmen. Und in Psalm 18, Vers 32 heißt es, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ein Fels als nur unser Gott? Also Fels als Ausdruck absoluter, unerschütterbarer Stabilität und Sicherheit. Und darauf bezieht sich Jesus, als er zu Petrus sagt, auf diesen Felsen, ne, baue ich meine Gemeinde. Ne? Nämlich auf wen? Nicht auf Petrus, sondern auf Jesus, auf den Christus, auf Gott. Jesus selbst will diese Gemeinde bauen, heißt es da. Na, gucken wir zurück. Ja, was ist Thema Gemeinde. Jesus sagt hier, ich will auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Und deswegen denke ich, es macht vielleicht Sinn, mal zu gucken, was für Qualitäten stecken denn hier drin, wenn Jesus sagt, dass er seine Gemeinde bauen will. Das heißt, das Fundament der Gemeinde, ne? Jeder Gemeinde, auch dieser hier, der Gemeinde Jesu genauer gesagt, das Fundament der Gemeinde Jesu ist unerschütterlich, ist das richtig? Seit wann gibt es die Gemeinde? 84, ne? 1984. Nein, seit damals halt, ne? Als die sich unterhalten haben und als dann Jesus am Kreuz gestorben ist. Danach hat Jesus angefangen, seine Gemeinde zu bauen. Wie sah das denn aus damals? Habt ihr schon mal gelesen? Nach den Evangelien kommt die Apostelgeschichte. Was ist da passiert? Wow! Wahnsinn! Wie, die Gemeinde ist schlagartig, wie verrückt ist die gewachsen und Menschen sind zum Glauben gekommen. Ne? Das ist das, was damals passiert ist. Da hat er das schon wahrgemacht, da hat Jesus das schon wahrgemacht, dass er seine Gemeinde gebaut hat, ne? So dass die das damals gemerkt haben und die gesamte damalige Welt das gemerkt hat, sehr bald. Ne? Ne? Als Paulus rumgezogen ist und so weiter und so fort. Bis dahin, dass das Römische Reich irgendwann die christliche Religion angenommen hat, ne? Weil dieses Evangelium überall hingekommen ist und weil sehr viele Menschen Christen geworden sind. Ist schon passiert damals und, oh Wunder, das passiert immer noch. Ne? Es wird immer noch die Gemeinde, Jesus baut immer noch seine Gemeinde. Und dann, das ist unerschütterlich und das hat überhaupt nicht so viel mit uns zu tun. Also wenn du dich jetzt hier morgen abmelden möchtest, ne? Hier zum Beispiel aus der Gemeinde, dann hat das überhaupt keinen Einfluss darauf, ob die Gemeinde Jesu weitergebaut wird. Ne? Das wäre für uns schmerzlich und schmerzhaft, aber Jesus baut seine Gemeinde. Und wir haben vor einiger Zeit auch mal das Thema gehabt, ob er das unbedingt auch durch die Missionsgemeinde machen muss. Das sind so Überlegungen, die wir mal hatten in der Gemeindeleitung. Stimmt das, Dieter? Ne? Das war kurz vor unserem 40-jährigen Bestehen, da haben wir uns die Frage ehrlich gestellt, muss denn Jesus unbedingt hier durch die Missionsgemeinde Gemeinde bauen? Wir haben uns das mal gefragt. Ne? Und haben gesagt, ja, kann er ja noch weiter, ne? Wir sind dabei, ne? So. Auch wenn wir nicht dabei sind, Jesus baut seine Gemeinde weiter. Und die Zugehörigkeit, das ist vielleicht noch wichtig. Also dieses Fundament ist dauerhaft, ne? So, und jetzt ist die Frage, ist es denn egal, ob es eine Missionsgemeinde gibt oder ob es die Baptisten in der Grafenstraße gibt oder hier im neben der Groß- oder die lutherischen Christen, ja, Kirchen und Christen. Ist das egal, ob es diese Gemeinden gibt?
Nein, auf keinen Fall.
Warum nicht?
Weil dann wäre keine Gemeinde von Bedeutung, aber Gott ist ja mitten in der Gemeinde.
Mhm.
Wir
haben in der letzten Woche uns mit der Gemeinde als Leib beschäftigt, im Zusammenhang mit dem One-House-Hauskreis, ne? Die wir kennen, dass wir sagen, die Gemeinde ist der Leib Jesu, ne? Welche Gemeinde ist der Leib Jesu?
Jede Gemeinde.
Jede einzelne, genau. Und die gesamte Christenheit ist Leib Jesu. Und das heißt, wenn da die Rede davon ist, dass wir alle, wir kennen das ja, unterschiedliche Glieder am Leib und so weiter und so fort. Wenn wir uns fragen, warum gibt es die ganzen Gemeinden? Ist das richtig, dass es verschiedene Kirchen und Freikirchen gibt? Viele Leute glauben, dass das nur ein Ausdruck von Zerfall ist und von Streiterei. Aber ich glaube, dass diese Unterschiedlichkeit in den Gemeinden absolut gewollt ist und beabsichtigt ist, ne? Also weil Menschen unterschiedlich sind und weil Menschen unterschiedlich erreicht werden, so unterschiedlich wie Petrus und Paulus waren zum Beispiel oder wie damals schon die Gemeinden waren. Der Kern der Sache ist, das Fundament ist fest und dauerhaft, aber die Auswüchse, hätte ich was gesagt. Also da, wo Gemeinde wächst, wo dieser Leib wächst, ich sag mal, ich weiß nicht, schneidet jemand von euch sich die Fingernägel manchmal? Oder kaut ihr die alle ab? Ne? Also die wachsen nach, ne? Die wachsen nach. Ist euch das mal aufgefallen? So. Und so an der Gemeinde Jesu wächst auch alles Mögliche immer nach, an irgendwelchen Orten, ne? Und wenn man ein paar Jahrzehnte das verfolgt hat, hat man schon manches auch miterlebt, dass was gekommen ist und wieder weg war nachher, ne? Es war gut, dass es da war, aber jetzt ist es nicht mehr da und man kann den Fingernagel, den man gestern abgeschnitten hat, ne? Oder vor 3 Wochen, den kannst du nicht wieder... Der kommt nie wieder, ne? Der kann nicht wieder hinzugefügt werden. Also manche Dinge sind einfach dann nicht mehr so wichtig und nicht mehr so relevant vielleicht und spielen keine große Rolle mehr. Also wir singen jetzt nicht mehr auf der Straße Jugend für Christus, Jugend voll Freud, Jugend dem Heiland geweiht, ist nicht mehr das, was wir machen im Augenblick, ne? Weil es nicht mehr, das gerade nicht mehr so dran. So, aber die Gemeinde, auch diese, besteht immer noch, ne? Obwohl wir heute anders sind als vor 40 Jahren. Wenn es so ist, dass die Gemeinde sowieso besteht, die Gemeinde Jesu, welche Rolle spielt es dann, welche Rolle spielen die Gemeinden? Oder welche Rolle spielt Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde? Meint ihr, dass das eine Rolle spielt? Also wir sitzen ja hier heute, weil wir uns mindestens irgendwie zugehörig fühlen, ne? Aber welche Rolle spielt das, wenn doch die Gemeinde Jesu viel größer ist, ne? Oder ich frage mal anders, wie kann man Glied sein? Wie kann ein einzelner Mensch, ein einzelner Christ, wie kann der Teil der Gemeinde Jesu sein? Wie geht das? Ja, bitte.
Indem er Gemeinschaft lebt und teilt und Liebe Gottes.
Mhm.
Ja.
Und wenn man den Lehren auch zustimmt, der Gemeinde.
Den Lehren der Gemeinde Jesu zustimmt. Ja. Also das, ja, die Lehren, ja, die Wahrheiten mit Glauben und Taufe und Rettung, ja. Aber
wenn er bekennt, dass Jesus das Fundament ist, wie 1. Korinther 10,4, der Stein aber der Christus.
Richtig. Ja. Und was da steht, da heißt, ist das die Stelle, wo auch die Rede davon ist, dass Christus uns zu lebendigen Steinen baut, ne? Wahrscheinlich. Also, es ist so, als lebendige Steine einbaut. Also diese Gemeinde Jesu, ne, die wuchert nicht nur vor sich hin, ne? Sondern Jesus baut die, ne? Ich werde meine Gemeinde bauen. Und wenn man etwas baut, dann hat das nachher eine Form und eine Struktur. Und man kann das erkennen. Und da gehört man irgendwo rein. Wenn wir, das muss ungefähr, ich glaube, das steht da, mit den lebendigen Steinen. Also wir werden als Christen, als lebendige Steine in diese eingebaut in die Gemeinde. So, und oder wir sagen, wenn wir bei dem Bild des Leibes bleiben, wir müssen in dem Leib einen Platz einnehmen, ne? Was passiert, wenn Christen den Platz nicht einnehmen in diesem Leib Jesu? Wenn sie nicht den Ort oder den Raum oder die Aufgabe oder den, ja, wenn sie nicht das einnehmen, also wenn sie sich nicht bauen lassen, wenn sie nicht reingehen an die Stelle, die Jesus ihnen, wo Jesus sie einbauen möchte, was passiert dann? Bin ich nicht Teil? Bestenfalls sterbe ich, ne? Das wollen wir mal lassen jetzt, ob man als Christ dann, wenn man nicht gehorsam ist, dann nicht kein Christ mehr ist. Aber eins ist sicher, wenn wir beim Bild des Leibes bleiben, ne? Was verursachen Dinge im Leib, die nicht der Struktur folgen, also der von der Gott eigentlich gegebenen Struktur? Was passiert, wenn Menschen nicht eingeordnet sind in das oder eingebaut an der Stelle, wo Jesus sie einbauen möchte, ne? Was passiert denn dann? Das Haus ist auf Sand gebaut. Aber was geschieht in einem Leib, in dem einzelne Zellen, ne? Ja, aber was ist, wenn was noch mehr, es fehlt nicht nur was, sondern es wird auch was kaputt gemacht. Ne? Also da, wenn du eine, wenn man, jeder, viele von uns haben irgendwelche Sachen im Körper, die da nicht hingehören, ne? Die so nicht eingebaut sein sollten. Im Alter wird das immer mehr. Manche haben richtig Krebs und andere haben einfach nur irgend so eine, wächst irgendwas, so ein schwarzes Ding oder so. Guckt man mal, ist das Hautkrebs? Nee, ist nur so ein, ne? Muss da nicht sein, tut auch nicht weh. Aber wenn es an der falschen Stelle im Körper, wenn an wesentlichen Stellen die Sachen nicht, die, ich sag's mal so, wenn die Christen sich nicht einfügen lassen in das Bild, in das, was, wofür Christus sie haben möchte und wo er sie einsetzen möchte, wenn sie nicht praktisch, konkret zugehören, ne? Also, dann wird die Gemeinde nicht gebaut. Also, wenn ich mich von der Liebe, also wenn ich Menschen liebe, ne, grundsätzlich, aber wenn ich nicht das tue, was Gott von mir möchte, ich, ne? Wenn ich den Auftrag nicht wahrnehme, wenn ich meiner Berufung nicht nachkomme, zum Beispiel, dann ist das einmal, fehlt was, es werden Dinge nicht getan, die getan werden sollten, die Gemeinde Jesu entwickelt sich nicht so, wie sie sollte. Und das Zweite ist, was noch schlimmer ist, dass ich unter Umständen auch etwas zerstören kann und kaputt machen kann, ne? Also, ich bin jetzt hier und predige jetzt hier, vielleicht schlecht, aber stellt euch mal vor, ich würde jetzt in der lutherischen Kirche predigen. Ich würde eingeladen werden. Könnte sein, wir haben eine Predigtgemeinschaft mit denen, ne? Es könnte sein, dass Stefan Winter sagt, Mann, Ulrich, mach da nicht, weiß ich schon nicht. Komm doch mal hier zu Pfingsten, predigst du mal, darf er jetzt nicht mehr, weil er ist jetzt mit mehreren Pastoren in so einem Team, ne? Aber wenn, stell dir vor, der sagt mal, Ulrich, komm mal zu Pfingsten, ihr seid doch Pfingstler, vielleicht kannst du da was Vernünftiges zu sagen, ne? Und ich gehe dahin. So. Was möchte ich? Würde mich gut fühlen. Gut. Ich würde so predigen, wie es angemessen ist. Versteht ihr? Ich würde nicht dahin gehen und die Leute die Dinge erzählen, die sie schon seit 40 Jahren nicht hören wollen. Versteht ihr? Sondern ich würde, ja, ist so. Also wenn wir über Kindertaufe und Glaubenstaufe, predige ich auch nicht in einer lutherischen Gemeinde. Ne? Ist das richtig? Mache ich nicht. Weil es völlig abwegig ist, ich würde in dem Moment nur was kaputt machen und nichts heile. Es sei denn, man hat eine spezielle Situation, versteht, ne? Wenn du eine bestimmte Situation hast, kannst du sowas machen. Aber ich laufe nicht rum und erkläre meine Wahrheiten, die ich erkannt habe, die benutze ich nicht irgendwo, um damit Leute zu verunsichern oder fertig zu machen, sondern ich würde sie dann benutzen und einsetzen, wenn ein Mensch damit gefördert wird, ne? Wisst ihr, wenn ich jemanden vor mir habe, der sagt, Mensch, Taufe und so, da ist mir jetzt ja eigentlich gerade klar geworden, das stimmt doch was nicht bei mir, ne? Ich war ja gar nicht dabei als Kind so, wirklich. Dann würde ich sagen, ja, habe ich eine Idee zu, kann ich dir was zu sagen? So, und das ist nur ein Beispiel. Auch in der, dass wir, Also wenn wir als Christen losgelöst von Liebe und losgelöst von einfach nur in der also wenn wir uns in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde einfach nur frei bewegen, ne, wisst ihr, in unserer Freiheit, wenn wir jede Wahrheit, die wir kennen und jede Freiheit, die wir haben, erbarmungslos einsetzen und den Leuten um die Ohren hauen, dann wird die Gemeinde dadurch nicht gebaut. Aber es gibt Hoffnung, weil Jesus gesagt hat, dass er seine Gemeinde bauen wird. Und das, er hat gesagt, dass er persönlich daran beteiligt sein wird, die Gemeinde zu bauen. Und das bezieht sich auf die Gemeinde Jesu als Ganzes und das bezieht sich eben auch auf jede Versammlung, auf jede Ortsgemeinde. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen, ich werde meine Versammlung bauen. Wir sind nicht alleine damit, sondern Jesus tut das. Und wenn wir das auf unsere Gemeinde beziehen, ne, dann dürfen wir davon ausgehen, dass auch unsere Gemeinde von Jesus gebaut worden ist und von Jesus weiter gebaut wird. Wir sind nicht alleine mit dieser Geschichte. Was heißt das für dich, wenn Jesus diese Gemeinde baut und du hier bist? Was bedeutet das?
Dass ich immer mehr Teil einer Familie werde, sie immer mehr liebt und mehr über Gott weiß.
Hm. Du hast gerade durch die Blume etwas gesagt, du hast davon gesprochen, dass du etwas lernst. Ja. Ne? Jüngerschaft nennen wir das. Ne? Dass du, dass dieser Christus, der die Gemeinde baut, der möchte uns sagen, wie er das hier haben will. Ne? Was er von uns konkret möchte, was er von dieser Gemeinde möchte. Ich glaube, das hat er in der Vergangenheit getan. Ich glaube, das tut er auch in Zukunft. Aber was heißt das für den einzelnen Christen? Wenn ich in einer Gemeinde bin und wenn ich davon ausgehe, dass Gott, dass Jesus mich in diese Gemeinde geführt hat, ne? Also dass ich aus gutem Grund hier bin, dann müsste ich auch die Frage stellen, wie soll diese Gemeinde gebaut werden? Was willst du, Jesus, von dieser Gemeinde? Nicht, was willst du in Brasilien von dem, wie heißt er, einen, den hast du ganz lieb, Marita, wie heißt der nochmal? Genau, ne? Das ist ein toller Typ, ne? Toller Typ, der sagt auch tolle Sachen, aber manchmal in bestimmten Situationen, wenn man das einfach nimmt und knallt das da rein, ne? Dann würde das nicht nützen, sondern schaden. Umgedreht genauso. Also, ne, man muss immer gucken, dass wir das, was irgendwo gelehrt wird, was irgendwo gepredigt wird, das ist nicht immer in jeder Situation das, was gerade dran ist. Ne? Wisst ihr? Dürfen Christen Alkohol trinken?
Ja.
Trinken Christen Alkohol? Ja, da sind wir uns einig. Viele. So, dürfen sie das? Du sagst ja, ne? Aber ich weiß, es gibt ganz, ganz viele ernsthafte, gläubige Christen, die ganz klar sagen, nein, ein Christ darf keinen Alkohol trinken. Stimmt das, was ich sage? Ja, ne? Was machen wir denn mit solchen Sachen, ne? Da geht's schon los. Wenn du das in einer Gemeinde, wenn das, ich sag mal, diskutiert wird oder zu einem Problem wird, ne? Dann kann da alleine an so einem Punkt kann eine ganze Gemeinde auseinanderbrechen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich muss schon wissen, wo bin ich hier und was mache ich hier und warum und ganz entscheidend, was möchte Jesus, was ich einbringe? Möchte der, dass ich draußen stehe und qualme? Also ich habe mich entschieden, das nicht zu tun vor vielen Jahren. Ne? So, aber es ist okay, also wenn das für jemanden, ne, wir zum Beispiel hier, wir stecken das weg, aber das wird noch lange nicht überall weggesteckt, ne? Wenn da gläubige Christen draußen stehen und quarzen. Ne? Ist das richtig, was ich sage? So, ist das denn, darf man das denn jetzt? Oder wen fragt man denn da am besten? Den Pastor oder den Bruder aus Russland? Wen fragt man? Wen frage ich, was ich machen soll? Ne? Oder den Brasilianer, der weiß auch noch was dazu zu sagen. Also, versteht ihr, kulturelle Dinge, alles Mögliche spiegelt sich in dieser Gemeinde wieder und in jeder Gemeinde. Und die Frage muss doch sein, nicht, wie machen es die Juden, wie machen es die Griechen, ne? Paulus sagt das an einer Stelle, ne? Nicht Jude, nicht Grieche, sondern die Frage ist, was sagt Christus dazu? Und ich glaube, dass wir das unbedingt, Hella hat das schön gesagt. Hella, du hast gesagt, er hat dich gefragt, liebst du mich, ne? So, danach kam ja dann später, da gab es ja nochmal so eine Situation mit Petrus, wo Jesus dann zu Petrus gesagt hat, weide meine Lämmer, ne? Also kümmere dich um die Schafe, um die Gläubigen. So, und die Frage, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich klar kriege, dass ich in der Gemeinde bin. Das möchte ich, dass wir das mitnehmen. Ich bin in der Gemeinde Jesu und idealerweise, wenn du hier bist, auch in der christlichen Missionsgemeinde, um dort ein lebendiger Stein zu sein, um dort nach den Vorstellungen von Jesus eingebaut zu sein. Das ist meine Berufung, meine Aufgabe. Erstmal bin ich Kind Gottes und ich komme in den Himmel und das ist meine Berufung, schön zu leben. Aber hier in der Gemeinde ist meine Berufung, eingebaut zu sein an dem Platz, den Jesus mir zuteilt. Jesus. Ist das richtig, was ich sage? Ja. Ist das interessant und spannend eigentlich? Ich weiß es nicht. Das ist gut. Ich finde das gut, ja. Ich kenne ein paar Leute, die das richtig gut finden im Moment. Die fragen, wo soll ich, was mache ich denn jetzt? Ich habe was von Gaben gehört, sagen die dann. Und wir so, ja, hatten wir schon mal. Hast du ein Buch von, wie heißt der? Wie heißt der Typ? Das ist Christian Schwarz, ne? Der hat ja in den 80er und 90er Jahren 1000 Bücher geschrieben über Gemeindewachstum und über Gaben, ne? Dann haben alle ihre Gaben gesucht. Ich bin da gar nicht zugekommen. Ich bin nicht dazu gekommen, festzustellen, welche Gaben ich habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ne, da kommst du zwischen Toiletten putzen und rumstreiten und irgendwas heile machen und wer weiß, ne, und Geld besorgen. Dazwischen kommst du gar nicht auf die Idee, so groß über Gaben nachzudenken. Meine große Gabe ist das Schweigen, habe ich mir gedacht. So. Aber die große Gabe von Christian Schwarze war wahrscheinlich Schwarz, ne? Habe ich gestern schon gesagt. Ich glaube, das war Bücher schreiben. Das war eine große Gabe von ihm. Und dieses Buch, sowas haben wir dann. Na, wie finde ich meine Gaben? Ne? 7 Gaben des so und so und dies und das und jenes. Alles schön, ne? Aber da gibt es Leute, die möchten das wissen. Die möchten das von Jesus wissen. Und, was dann auch deutlich wird, die fragen Jesus und dann, wen fragen sie dann noch? Ja, uns, die schon 3 Tage länger mit Jesus unterwegs sind. Die werden dann gefragt, wie finde ich denn meine Gaben raus zum Beispiel? Oder was mache ich denn jetzt? Oder damals in der Apostelgeschichte, was haben sie zu Petrus gesagt? Was müssen wir machen, dass wir gerettet werden? Was sollen wir denn jetzt tun, ne? Wenn wir jetzt hier Jesus begegnen? Was machen wir denn jetzt? Und er sagt, ja, lasst euch taufen. So. Also, Jesus ist persönlich daran beteiligt, diese Gemeinde, auch die hier, zu bauen. Und deswegen ist es wichtig, dass du ihn fragst, ob er jetzt... Ja, wo du da hingehörst im Moment. Wo da dein Platz ist, noch dein Platz ist oder vielleicht in Zukunft dein Platz ist. Jesus möchte dich einbauen in seine Gemeinde. Das ist wichtig. Jesus baut uns alle als lebendige Steine in seine Gemeinde. Und entweder hier, in dieser Gemeinde oder irgendwo anders. Und das heißt, wenn Jesus mich einbaut und wenn ich ein Glied werde, um in dem anderen Ausdruck zu bleiben, dann heißt das Gemeindezugehörigkeit. Zur Gemeinde Jesu hinzugetan zu werden, bedeutet nicht, dass ich zur Ruhe von allem komme. Nicht, dass ich jetzt schon, ich sitze nicht im Flugzeug, das dann irgendwann in den Himmel fliegt, sondern ich werde eingebaut in einen Bau, in einen Tempel. Ich werde eingebaut und es gibt einen Grund, dass ich hier bin. Nicht nur zum Kaffee trinken, sondern auch zum Kaffee kochen vielleicht, ne? Falls das deine Berufung ist. So, und das ist ganz wichtig, dass wir das uns vor Augen führen. Jesus möchte was von uns. Und das, was er von uns möchte, ist, er möchte uns in seine Gemeinde einpassen, passend machen, da, wo wir hingehören, wo wir einen Platz einnehmen sollen, wo wir eine Aufgabe auch übernehmen sollen. Wir haben eine Aufgabe in der Gemeinde Jesu, jeder Christ, jeder von uns. Und das dürfen wir erwarten. Es ist eine Zusage, dass er das tut, mit uns und mit anderen, hier tut. Jesus hat gesagt, ich werde meine Versammlung bauen. So, und das beziehe ich ganz eindeutig auch hier auf diese Gemeinde. Weil mir auch ganz neu klar geworden ist, dass diese Gemeinde, auch die Missionsgemeinde, ich meine, ich wusste das schon, aber das ist mir nochmal klar geworden, dass diese Gemeinde natürlich nicht mein Eigentum ist, deins übrigens auch nicht, ne? Ist das richtig? Egal wie viel du hier gearbeitet hast und dich eingebracht hast, egal wie doll du vielleicht enttäuscht bist davon, dass es nicht so gelaufen ist, wie du dir das gedacht hast. Ich bin manchmal enttäuscht, ne? Ihr auch? Nee? Mann, ihr seht auch alle so glücklich aus, ich sehe das schon. Ich bin manchmal enttäuscht, auch von dem, was hier nicht passiert ist und nicht gelaufen ist, ne? Aber, wisst ihr, was entspannend ist? Es ist nicht meins, ne? Es ist nicht meine Gemeinde. Jesus, wenn Jesus sagt, dass er seine Gemeinde baut, und Jesus hat, ich werde auch, falls er die Absicht hat, die Missionsgemeinde weiterzubauen, und ich glaube das, weil er hat mich ja mal dazu befragt und mir gesagt, was er gerne möchte. Ich glaube, dass Jesus diese Gemeinde weiterbauen will. Und ich glaube, wenn Jesus das tut und das machen, wenn er es machen will, dann kann er das auch kraftvoll. Ne? Nicht so wie ich oder du vielleicht. Er kann das sehr kraftvoll tun, das will ich erwarten, weil er hat gesagt, ich werde. Also bete ich, dass das, was er zugesagt hat, eintritt. Jesus, bau diese Gemeinde, bau die Missionsgemeinde. So, und diese Gemeinde ist, diese und die weltweite Gemeinde gehört Jesus. Und wenn wir einem Menschen sagen, lade Jesus in dein Leben ein, was sagen wir dann zu ihm? Möchtest du in Zukunft Jesus gehören? Ne? Wir sagen ihm nicht, lade Jesus in dein Leben ein, damit es etwas bunter wird. Ne? Und damit das Elend aufhört. Das ist alles richtig, das passiert, wenn Jesus kommt. Aber wir laden, wenn ein Mensch Jesus in sein Leben einlädt, ist das Ziel und das, was dann passieren soll, wenn der wiederhergestellt ist, wenn die Person Vergebung empfangen hat, das Ziel des Ganzen ist, dass der Schutz und die Sicherheit, die Jesus einem Menschen gibt, die der Glaube an Jesus gibt, und der Schutz und die Sicherheit, Jesus hat gesagt, dass die Gemeinde nicht überwunden wird vom Teufel und von der Hölle. Dieser Schutz und Sicherheit, wisst ihr, woran das gebunden ist? Weißt du, warum du, lieber Christ, geschützt bist vor dem Teufel? Dass er dich nicht mitnehmen kann, einfach, und um eine Ecke bringen kann. Warum sind wir geschützt? Weil wir sind nicht Eigentum des Teufels. Wir sind auch, gehören auch nicht uns selber, sondern wir gehören Christus. So, die Gemeinde gehört Christus und du gehörst Christus. Deswegen ist es auch nicht so wichtig, ob dir das hier heute Morgen gefällt. Wichtiger ist die Frage, ob du hier sein sollst. Ist das richtig, Chalet? Ja,
das ist richtig.
Schön, wenn es dir gefällt. Dir gefällt ja ziemlich viel. So. Ist nicht so wichtig, ob mir das gefällt hier heute Morgen. Ist nicht so wichtig, ob ich lieber in Spanien wäre. War auch nicht wichtig im Jahr 2000, als ich dachte, klasse, mit Jesus, das ist so schön mit Jesus wieder. Halleluja. Und da habe ich gedacht, Mann, in Fechter, in der Christengemeinde, da ist der Klaus. Und der macht einen super Lobpreis, damals vor 26 Jahren. Und Ulrich und Monika sind dann nachmittags immer hingefahren, weil es in der Missionsgemeinde war heftig. So, ne? Wir haben gedacht, das Schiff geht unter hier, viel wohl möglich. Und dann hat Jesus gesagt, das mag ja sein, dass das Schiff untergeht, aber du bist nicht in Fechter, sondern du bist in Diepholz, wo du hingehörst, Ulrich. Ne? Wisst ihr, warum ich euch das sage? Ich muss wissen, was Christus von mir will. Wenn er auch, kann auch sein, dass er sagt, pass Pause. Ich sage das gerne nochmal. Der hat mich gefragt, ob ich das hier noch machen will. So ist er. Willst du es noch machen, Ulrich? In Klammern, oder möchtest du lieber in Spanien sein? Zum Beispiel, so, ne? Oder, also, möchtest du lieber, da gibt es ja Alternativen, möchtest du was anderes machen, Ulrich? Oder möchtest du aktiver Teil dieser Gemeinde hier an diesem Ort sein? Und da habe ich gesagt, ja, das möchte ich weiter. Das möchte ich. So, sage ich auch heute. Ich möchte aktiver Teil dieser Gemeinde sein und ich möchte das, was Heller gesagt hat. Ne? Ich möchte, dass Menschen zu Jesus finden. Und wisst ihr was, das erleben wir auch gerade. Gerade nicht hier heute Morgen, aber das sehen wir. Ich war gestern dabei. Ne? Ja, da muss man auch mal fragen. Möchtest du eigentlich Jesus in dein Leben? Du bist ja schon 3-4 Mal hier gewesen. Alpha-Kurs. Möchtest du Jesus in dein Leben? Hast du das schon mal gemacht? Möchtest du Jesus in dein Leben einladen? So kennen wir alle, ne? Kennen wir? Wisst ihr es noch? So, passiert, ne? Und passiert auch im Augenblick. Deswegen, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das dürfen wir im Moment auch so ein bisschen sehen, gerade wieder ganz neu. Wir sind ein vollständig bezahltes Eigentum von Jesus. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören auch keinem Pastor oder keinem, was weiß ich was, oder keiner Pastorin oder keiner Leiterin, keinem Hauskreisleiter, keinem Gemeinderat. Wir gehören Jesus und auch diese Gemeinde gehört Jesus. Er hat sie bezahlt und gegründet und gemacht und gebaut. Das sagt jedenfalls das Wort. Ich werde meine Gemeinde bauen, hat er gesagt. Nicht du, Petrus. Ja. Die Gemeinde ist eine Versammlung von Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus das ewige Leben empfangen haben. Jesus verwendet lebendige Steine, einzelne Menschen, um seine Gemeinde zu bauen. Amen. So, ihr seid herzlich eingeladen, zum Abendmahl nach vorne zu kommen.